So, schönen guten Abend, hochverehrte Damen, werte Herren. Wir können nun loslegen. Der vorletzte Abend in dem Semester in unserer Vortragsreihe Bildung, wozu, was, wie. Nächste Woche kann ich Ihnen verraten, ob es womöglich der allervorletzte Abend überhaupt war von Vortragsreihen im Studium Generale. Ich bin sehr gespannt. Morgen entscheidet die Studiengebührenkommission, ob so etwas hier noch weiter stattfinden soll und darf. Und dreimal dürfen Sie raten, wer dagegen ist. Richtig, die Studenten. Der AStA möchte nicht, dass so etwas fortgesetzt wird. Ich finde es spannend. Also, kann ich nächste Woche dann verraten, wie es ausgegangen ist. Also, eventuell nur der vorletzte Abend in diesem Semester, vielleicht aber auch schon der Ausklang einer 5 bis 6 Jahre währenden Tradition. Was haben wir heute zu bieten? Heute steht das Thema Theater an. Und wir haben dem Ganzen eine Überschrift gegeben: Theater, Beil im Kopf. Und wer Ihnen darüber was erzählen kann, wie er Beile in Köpfe haut, ist Herr Dressel. Gerhard Dressel ist, glaube ich, den meisten hier von Ihnen wohl bekannt. Er ist an unserer Hochschule tätig, genau für dieses Thema. Das ist der Mann fürs Theater, der macht immer Theater. Das nicht nur an unserer Hochschule mit der Eventproduktion, die sehr erfolgreich ist, nicht nur hier, sondern auch andernorts. Ich glaube, dieses Jahr waren Sie schon in Kanada und nochmal wo? China, war das dieses Jahr oder? Nach Putzdonner. Also Sie sorgen sozusagen für die Internationalität dieser Hochschule, die sie aus eigener Kraft nicht herzustellen weiß. Was müssen Sie über Herrn Dressel wissen? Jemand, der sowas macht, hat womöglich das gar gelernt. Hat er. Er hat Schauspiel studiert, und zwar an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Berlin. Außerdem spricht ja so ein Mensch auch mal Worte. Und da soll hin und wieder ein Studium, ein sprachwissenschaftliches oder literaturwissenschaftliches, hilfreich sein. In seinem Fall hat es die Germanistik versucht an der FU Berlin, der Freien Universität. Und weil dem guten Mann all sowas nicht reicht, hat er dann auch noch zwei Abschlüsse gemacht als Diplompädagoge und ist auch noch Magister Artium. Ich betone das immer und versuche das zweite R nicht zu sprechen, das mir gerne über die Lippen geht. Das kleine Unterschied, wenn wir schon bei Bildung sind, Magister Artium ist der Künste, Magister Artium ist der Bademeister. Also er ist einer der Künste. Er hat als Schauspieler gearbeitet an vielen Bühnen, hat viele Filme gedreht. Sie haben ihn womöglich auch schon im Fernsehen gesehen. Jetzt lassen wir uns überraschen, was er uns zu erzählen hat. Viel Vergnügen.
Ja, wenn auch mit leichter Verspätung, aber wir haben uns ein bisschen verprobt eben. Aber das gehört eben auch dazu. Bevor wir die Frage, ob das Theater heute der Bildung dienen oder gar Bildung vermitteln kann, aufgreifen, eine Momentaufnahme aus einem Theatertext vom Ende der 70er Jahre, der bis heute unübersehbare Folgen für das deutschsprachige und das westeuropäische Theater der Gegenwart hat. Folgende Textpassage aus Heiner Müllers Hamlet-Maschine könnte diesen Vortrag rekordverdächtig kurz halten. Ich bin Hamlet. Ich spiele keine Rolle mehr. Meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt. Was jetzt? Arbeitsverweigerung eines Schauspielers? Null Bockhaltung eines Autors? Untergang des Kulturtitans Theater? Licht aus, Vorhang zu, das Ende des Theaters? Und als wäre es nicht schon Skandal genug, erweitert der Autor in der nächsten Szene des nur knapp 10 Seiten langen Textes genüsslich und drastisch das Bild von der Leichenstarre des theatralen Bühnenaktes. Mein Drama hat nicht stattgefunden. Das Textbuch ist verloren gegangen. Die Schauspieler haben ihre Gesichter an den Nagel der Garderobe gehängt. In seinem Kasten verfault der Souffleur. Die ausgestopften Pestleichen im Zuschauerraum bewegen keine Hand. Ich gehe nach Hause und schlage die Zeit tot, einig mit meinem ungeteilten Selbst. Wenn die Schauspieler und Autoren die Werkzeuge ihres Berufs aus der Hand legen und sich privatistisch in den fernsehbestimmten Alltag der Konsumgesellschaft zurückziehen, der Souffleur bereits der Verwesung anheimfällt und die Zuschauer für tot erklärt werden, hat die Frage nach Bildung, in welcher Form auch immer, keine Wirkungschance, daher keine Daseinsberechtigung mehr. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Was wäre das Theater ohne Pausen? Nun, da wir hier schon einmal zusammengekommen sind und am heutigen Abend kein wichtiges WM-Spiel verpassen, wer schaut schon Spanien gegen Honduras, können wir vielleicht noch kurz ein, zwei Punkte besprechen. Der etwas martialisch klingende Titel des Vortrags Theater Beil im Kopf stammt, wie Sie wissen, aus dem Theatertext Hamlet-Maschine von Heiner Müller. Der Autor greift 1977 auf den Hamlet-Stoff von Shakespeare, 1601 geschrieben, zurück und überträgt das Drama des sensiblen intellektuellen Prinzen aus Dänemark, der vor lauter Wissen nicht mehr handlungsfähig ist, auf die Situation der Intellektuellen und Künstler in der Zeit rigider Repression in der DDR. Es ist etwas faul im Staat der Dänemark, in der Müller lange Zeit gelebt und gearbeitet hat. Der Titel des Stücks geht zurück auf die Pop-Diva Andy Warhol. Müller hatte mehrere Stücke von Shakespeare übersetzt und in eine sprachlich moderne Form übertragen, wusste jedoch lange Zeit nicht, welchen Titel er dem Verlag für die Sammlung seiner Shakespeare-Texte anbieten könnte. Nach einem USA-Aufenthalt erinnerte er sich an die Factories, genannten Party-Locations, Labore und Produktionsstätten, die Warhol und seine Freunde im New York der 60er und 70er Jahre unterhielten und nannte den Band danach Shakespeare Factory. Über die Pop-Ikone Warhol, der sich intensiv mit der künstlerischen Avantgarde um den Ready-Made-Erfinder Marcel Duchamp, 1887 bis 1968, auseinandersetzte, kam er zum Stücktitel Hamlet-Maschine. Der vorwiegend in Paris und New York lebende und arbeitende Duchamp schuf in der Zeit von 1915 bis 1923 ein Werk unter dem Titel Die Junggesellenmaschine. Der ursprüngliche Titel lautete Die neu vermählte Braut von ihren Junggesellen entkleidet. Der in dieser Formulierung angerissene erotische Kontext führt letztlich zu den Fragen der Beziehung Mensch-Maschine und erweitert die Perspektive auf die Bereiche Kunstproduktion und Medientechnologie. Um die Archäologie der Bedeutungsschichten, die die inhaltliche und thematische Konsistenz des Müller-Textes ausmachen, noch um einen Schritt weiter zu führen, sei daran erinnert, dass die Maschinenhaftigkeit des Menschen ihre Hochzeit in der französischen Aufklärung hatte. Zu jener Zeit verfasste der Philosoph Lametrie, 1709 bis 1751, das bahnbrechende und die christlichen Religionen scharf attackierende Werk L'homme Machine, der Mensch als Maschine. Lametrie übertraf mit dieser Konzeption, die den göttlichen Schöpfungsakt und den Menschen als Ebenbild Gottes ad absurdum definierte, noch dem pfälzischen Baron D'Holbach, dessen Hauptwerk Le Système de la Nature ein durchgehender Versuch war, die religiösen Ideologien der Kirchen mit den neuen Werkzeugen der kritischen Aufklärung zu analysieren und außer Kraft zu setzen. Deshalb kann der Kernsatz in Müllers Hamlet-Maschine nicht überraschen. Ich will eine Maschine sein, Arme zu greifen, Beine zu gehen, kein Schmerz, kein Gedanke. Wozu dieser ganze Anlauf? Obwohl die Verrätselung von Texten, ob Lyrik, Prosa oder Drama, zu literarischen Ausdrucks- und Provokationsformen gehören, wie etwa in der Malerei die Bilder von Picasso, Max Ernst oder Jackson Pollock belegen, erschließt sich dem Leser, Betrachter nur, wenn berücksichtigt wird, dass Kunst und Literatur überall auf einer ausgeprägten Referenzkultur und Referenztradition beruhen und sich erst in einem thematischen Beziehungsnetz entfalten, das heißt, ein Bild, ein Foto, ein Prosa- oder Theatertext, selbst musikalische Kompositionen beziehen sich ständig auf andere Motive aus anderen Kunstgattungen oder aus der Historie, dem politischen Alltag und verwenden sie als Beziehungsrahmen in Form von Zitaten, Stichworten oder Anspielungen, um neue, komplexere Kontexte mit diversen Bedeutungsschichten herzustellen. Nicht zufällig heißen zwei Prosatexte von Müller Bildbeschreibung und Traumtext, die einer Bildübermalung entsprechen, einer Überlagerung zweier Bildmotive im Verfahren einer Doppelbelichtung. Zum Verständnis dieser komplexen Text-Bild- oder Musikschichtungen ist eine gewisse Grundkenntnis aus Literatur und Kunst, Philosophie und Psychologie, Geschichte und Ikonografie erforderlich, um die Bedeutungscodes und Zitate entschlüsseln zu können. Die Versammlung und Verdichtung dieser Kenntnisse zur Selbstverständigung des Individuums, der Versuch, sich ein Bild von sich und anderen zu machen, um den Einzelnen in der sozialen Kollektivität der anderen zu verstehen, um Verständnis der Welt allgemein zu gewinnen und ein autonomes, kritisches und andere Meinungen reflektierendes Denken konstituieren zu können, wird gemeinhin mit dem Begriff Bildung benannt, womit wir beim Thema werden. Wenn wir am Beispiel Heiner Müllers zunächst den Blick auf das moderne Selbstverständnis des Theaters geworfen haben, ein extremes Beispiel zugegeben, dann sollten wir im nächsten Schritt die Perspektive auf die Adressaten der kulturell-künstlerischen Veranstaltung Theater werfen und uns mit der Frage What for beschäftigen. Wie so vieles, was mit den Errungenschaften und Grundlagen der europäischen Zivilgesellschaft zu tun hat, führen uns diese Überlegungen bei der Quellensuche nach Athen und nach Rom. Zu den Ursprüngen des Theaters zählt Dionysos, in Rom Bacchus genannt. Eine durchaus sympathische Figur der griechischen Geschichte ist sie doch gemeinhin als Götterfigur des Weins und der Ekstase bekannt. Zu Ehren dieser Götter wurden im antiken Griechenland Festspiele mit musikalischen und weinseligen Riten und Kulten veranstaltet, aus denen Theateraufführungen hervorgingen, die den Beginn der griechischen Tragödien von Sophokles, Aeschylus und Euripides markieren. Das Ganze spielte sich circa im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt ab. Die Themen wurden bestimmt von Heldensagen, mythologischen Ereignissen und Göttergeschichten, die besonders in der Komödie, dem Satyrspiel, die Gottgestalten als normale Menschen auftreten ließen und damit eine kritische Auseinandersetzung mit ihnen auf der Bühne und sogar Kritik ermöglichten. Funktion dieses aus religiösen Kulten und profanen Festen hervorgegangenen Theaters war die Vermittlung historisch-mythischer Erfahrungen, die für das Verständnis der Gegenwart herangezogen wurden, um Einsichten vorzubereiten und soziale sowie ethische Werte zu vermitteln. Von einiger Bedeutung, nicht nur für die griechische Tragödie, sondern für die globale Theaterliteratur, ist die ethische Konzeption und die davon geprägte Funktionsbestimmung von Theater, die Aristoteles entworfen hat. Furcht und Mitleid sind für ihn die beiden Säulen, auf denen sich die inhaltliche Statik von Theateraufführungen aufbaut. Diese beiden Begriffe konstituieren die bis in die Moderne wirksame Idee der Katharsis, der Reinigung, die der Theaterkult in der Seele des Theaterzuschauers auslösen soll. Überspitzt könnte man sagen, der kathartische Effekt als psychotherapeutische Maßnahme, die den Zuschauer reinigen und ihm zu einem besseren Wesen machen soll. Ein szenisches Verfahren zur Charakterbildung, so könnte man es nennen. Unter den deutschen Klassikern ist Goethe bekannt als Autor, der sich intensiv mit dem griechischen Kunst- und Kulturideal auseinandergesetzt und es in seine Texte und Theaterstücke hat einfließen lassen. Nach Euripides' Vorlage Iphigenie bei den Taurern, circa 450 vor Christi entstanden, hat Goethe 1779 das Drama Iphigenie auf Taurus geschrieben, das den berühmten, viel zitierten Satz enthält, der die Vorbildwirkung des goethischen Griechenideals von seelischer Harmonie und menschlicher Vollkommenheit verkörpert. Und an dem Ufer stehe ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Bis heute finden sich an deutschen Tempeln, die bereits architektonisch ein kulturelles Selbstverständnis manifestieren, über dem Eingangsportal die in Stein gemeißelten Begriffe dem Guten, Wahren, Schönen als Motto und inhaltliches Programm. In diesen Kultstätten der Kunst und Kultur findet oft genug das Bildungsideal der deutschen Aufklärung und Klassik seine Behausung, zum Teil hermetisch abgeschlossen gegen neue Impulse, Ideen und Entwicklungen. Sie verweisen auf den Kultur- und Kunstkontext unserer Tage, der ohne die griechische Kulturgeschichte zwar nicht denkbar wäre, sind aber auch eine Drohung und eine tief verankerte Einbildung von einer durch das Gestern verkörperten Bildung durch Theater. Ein Beil im Kopf. Doch davon später. Die Zeit der deutschen Aufklärung und Klassik brachte unter anderem die spezifische Form des Entwicklungsromans hervor, der zum sogenannten Bildungsroman führte und ähnlich wie eine Biografie die innere Bildung des bürgerlichen Individuums zur umfassend gereiften Persönlichkeit gestaltet. In diesen Romanen, die nicht zufällig einen Familiennamen im Titel führen, werden Gesellschaft, Welt, Umwelt, Geschichte und Kulturgeschichte am Beispiel einer Person über einen längeren Zeitraum hinweg entwicklungsgeschichtlich dargestellt. Häufig genannt in diesem Zusammenhang werden Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre und Werther, Karl Philipp Moritz' Roman Anton Reiser, aber auch der später publizierte Roman Gustav Freitags Soll und Haben gehört dazu, wie auch Thomas Manns Zauberberg und die Bekenntnisse des Felix Krull. Die Verlängerung der Konzeption des Bildungsromans in die Neuzeit lässt sich etwa in Peter Handkes Erzählung Der kurze Brief zum langen Abschied und Christian Krachts Faserland nachlesen. Auch Michel Houellebecqs skandalumwitterter Roman Elementarteilchen von 1998 kann dieser Prosagattung zugerechnet werden. Die Theatertexte in dieser thematischen Ausrichtung und Akzentuierung sind zahllos. Shakespeares Tragödien und Dramen, Schillers Theaterstücke wie Don Carlos, Fiesco und Wallenstein, Büchners Woyzeck, Dantons Tod, die Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Und wie etwa diese großen Protagonisten der Theaterweltliteratur belegen, wohnt den Texten immer ein starker Impuls inne, die Strukturen von Personen und Persönlichkeiten sowie die Ziele ihres jeweiligen Handelns als Charakterbilder oder Charaktermasken den Zuschauern vor Augen zu führen. Bevor wir die großen deutschen Klassiker in die Relation Theater-Bildung einbeziehen, ist an einen der bedeutenden Autoren der deutschen Aufklärung zu erinnern, Gotthold Ephraim Lessing, 1729 bis 1781. In seiner Hamburgischen Dramaturgie, die 1767 veröffentlicht wurde, entwickelt er Leitlinien für das Theater, die Schauspieler und die Wirkung auf das Publikum. Ganz im Bann des aristotelischen Katharsis-Entwurfs definiert er im 6. Stück der Hamburgischen Dramaturgie die Aufgabe des Theaters in Form eines Prologs, der ganz im damals vorherrschenden Gefühl der Empfindsamkeit und Rührung gehalten ist, das als Empörungs- und Widerstandspotenzial Gesellschaftskritik des sich ausbildenden bürgerlichen Individuums mobilisierte. Bei Lessing heißt es: O sagt, ist diese Kunst, die so euer Herz zerschmelzt, der Leidenschaften Strom so durch euer Inneres wälzt, vergnügend, wenn sie rührt, entzückend, wenn sie schrecket, zu Mitleid, Menschenlieb und Edelmut erwecket, die Sittenbildnerin, die jede Tugend lehrt, ist die nicht eurer Gunst und eurer Pflege wert? Durch süße Herzensangst und angenehmes Grauen die Bosheit bändigen und an den Seelen bauen, wohltätig für den Staat, den Wütenden, den Wilden, zum Menschen, Bürger, Freund und Patrioten bilden. Und auch bei Lessing noch einmal der Rückbezug von großer Kunst, mit der wir lachen oder weinen, wie er sagt, auf das griechische Ideal, nicht ohne ganz pragmatisch auch an Sponsoren und Mäzene zu denken. Sie, die große Kunst, fand in Griechenland Schutz, Lieb und Lehrbegier. In Rom, in Gallien, in Albion und hier. In Hamburg fand sie Schutz, hier sei denn ihr Athen. Hier in dem Schoß der Ruh, im Schutze weiser Gönner, gemutiget durch Lob, vollendet durch den Kenner, hier reifet, ja, ich wünsch, ich hoff, ich weiß, sag es, ein zweiter Roscius, ein zweiter Sophokles, der Gräziens Koton Germanien erneuere. Und ein Teil dieses Roms, ihr Gönner, wird der eure. O seid desselben wert, Bleibt eure Güte gleich und denkt, oh, denkt daran, ganz Deutschland sieht auf euch. Die Tragödie der Empfindsamkeit, das sentimentalische Gefühl, das Lessing zur Besserung und Bildung des Menschen mobilisierte, erhält bei Friedrich Schiller, 1759 bis 1805, einen ganz anderen Akzent. Mit seinem ersten Stück, den Räubern, das mit einer unerwartet direkt vorgetragenen Kritik an der feudalistischen Gesellschaft einen veritablen Theaterskandal in Mannheim verursachte, greift er weit über die Dimension der bürgerlichen Familie, die für Lessings Stücke konstitutiv war, hinaus. Das bürgerliche Subjekt tritt unerschütterlich, ja übermütig auf, greift wild entschlossen und stolz in das Rad gesellschaftspolitischer Mechanismen und klagt Gott und die Welt an. Soll ich dem Elend den Sieg über mich einräumen? Nein! Die Qual erlahme an meinem Stolz. Und mit Franz Mohr stellt er einen echten Schurken auf die Bühne, die Inkarnation des Bösen, das in Goethes Faust Jahre später als produktive Kraft im Antagonismus Gut-Böse erscheint. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Schiller rückt weit ab vom griechischen Ideal Goethes, indem er eine verruchte Weltanschauung und ihre grausamen Untaten einer veritablen Achse des Bösen zuordnet und vor der leichtfüßigen Verbreitung dieser negativen Energie warnt. Es sind nicht sowohl gerade die Werke, die uns an diesem grundbösen Menschen, Franz Mohr, empören, es ist auch nicht die abscheuliche Philosophie, es ist vielmehr die Leichtigkeit, womit ihn diese zu jenen bestimmt. Und im Anschluss an eine Aufführung des Fiesco lässt Schiller erkennen, worum es ihm im Theater geht, welche Reaktionen er beim Publikum zu erzielen gedenkt. Heilig und feierlich war immer der stille, der große Augenblick im Schauspielhaus, wo die Herzen so vieler Hunderte wie auf einen allmächtigen Schlag einer magischen Rute nach der Fantasie des Dichters beben, wo ich des Zuschauers Seele am Zügel führe und nach meinem Gefallen einem Ball gleich dem Himmel oder der Hölle zuwerfen kann. Und es ist Hochverrat an dem Genius, Hochverrat an der Menschheit, diesen glücklichen Augenblick zu versäumen, wo vieles für das Herz kann verloren oder gewonnen werden. Der Textautor als großer Zampano der Gefühle, Manipulator der Befindlichkeiten in einem Reinigungsprozess, aus dem der Zuschauer wie nach einem Purgatorium geläutert hervorgehen soll, um, Zitat, vieles für das Herz zu gewinnen oder zu verlieren? Bildung? Zumindest wohl Hilfestellung zur unabhängigen Meinungsbildung. Geht es hier noch um das Herz einer Einzelperson, so geht Schillers Ansatz zur Wirkungsintention der Kunst in den bahnbrechenden Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1793-94, und in seiner 10 Jahre vorher veröffentlichten Abhandlung Die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet, noch weiter. Im Vergleich der Sitten zur Zeit der letzten Etappe der Französischen Revolution mit jenen im antiken Griechenland, dem Vorbild der beiden Klassiker von Weimar, beklagt Schiller heftig den aktuellen Zeitcharakter, den Zwang der Bedürfnisse und die Herrschaft einer blinden Notwendigkeit. Zitat: Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte fronen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht. Und alle Aufmunterung beraubt, verschwindet sie vom lärmenden Markt des Jahrhunderts. Die Grenzen der Kunst verengen sich, je mehr die Wissenschaft ihre Schranken erweitert. Das klingt enorm aktuell. Nicht ohne den individuellen Eigensinn mit der Formulierung: Mitten im Schoße der raffiniertesten Geselligkeit hat der Egoism sein System gegründet, gehörig die Leviten zu lesen, weitet er den Blick von der Gefährdung der Künste zu einem politischen Kunstbegriff und fragt, ist es nicht wenigstens außer der Zeit, sich nach einem Gesetzbuch für die ästhetische Welt umzusehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein so viel näheres Interesse darbieten und der philosophische Untersuchungsgeist durch die Zeitumstände so nachdrücklich aufgefordert wird, sich mit dem vollkommensten aller Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit zu beschäftigen? Aber selbst noch an diesem Punkt, wo Kunst zur Beförderung einer Politik der Freiheit ausgerufen wird, holt er sich sichernden Beistand im Spiegelbild des idealisierten Griechenland als Wunsch und Zielvorstellung. Die Griechen beschämen uns nicht bloß durch eine Simplizität, die unserem Zeitalter fremd ist. Voll Form und Fülle, zugleich philosophierend und bildend, zugleich zart und energisch, sehen wir sie die Jugend der Fantasie mit der Männlichkeit der Vernunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen. Wie kann nun diese ästhetisch-moralische neue Welt vermittelt, der Gesellschaft bekannt und in ihr verankert und verortet werden? Für Schiller liegt die große Chance in einer Errichtung einer alle Klassen einbeziehenden Schaubühne als moralische Anstalt und Schule praktischer Weisheit. Er definiert diese Schaubühne als gesellschaftspolitische und ästhetische Anstalt und Instrument der Aufklärung. Damit ist ein erzieherischer, die Nation einigender und im weitesten Sinn bildender Auftrag als Zusatz- und Ersatzschule der Nation definiert, der bis heute die kulturpolitischen Leitlinien und Förderungskriterien von Kultur- und Kunstprojekten bestimmt. Vor allem aber auch das Selbstverständnis des Theaters und ihrer Konsumenten, die sich an das beharrliche, weit verbreitete und schier unerschütterliche Vorurteil halten, dass Theater trotz aller theoretischen Versuche, eine moralische und erzieherische, die Bildung des Menschen förderliche Nebenregierung zu installieren, auch heute zuallererst und vor allem dem Guten, Wahren und Schönen verpflichtet sei. Erbauung und Erhebung, Entfernung vom schnöden Alltag, und Entführung in die Welt von Edelmut und Sanftmut bestimmen selbst heute noch bei vielen Theaterbesuchern die Erwartungen an einen gelungenen theatralischen Kunstgenuss. Hier kommt nun zum weiteren Male das Beil im Kopf ins Spiel. Zunächst im Sinne einer Schere und Selbstzensur, die jede Form und jedes Thema außerhalb des auf die Klassiker zurückgehenden und in ihrer ästhetischen Konzeption verankerten Ideenwelt als nicht dem Theater adäquat zurückweist und verdammt. Griechenland kann in der Moderne aber nicht mehr der Maßstab und Referenzpunkt theaterthematischer und ästhetischer Angebote sein, es sei denn als Satire auf finanzpolitisches Desaster und Staatsbankrott. Die globalisierte Welt einerseits und die Kommunikations- bzw. Mediengesellschaft andererseits erfordern andere Inhalte und Formen, andere kulturelle und politische Aufgaben als noch zur Zeit von Schiller und Goethe. Bertolt Brecht hat 1955, ein Jahr vor seinem Tod, seinen Anspruch an das, was Theater leisten kann und soll, in der Antwort auf die Frage, kann die heutige Welt durch Theater wiedergegeben werden, so zusammengefasst. In einem Zeitalter, dessen Wissenschaft die Natur derart zu verändern weiß, dass die Welt schon nahezu bewohnbar erscheint, kann der Mensch dem Menschen nicht mehr lange als Opfer beschrieben werden, als Objekt einer unbekannten, aber fixierten Umwelt. Vom Standpunkt eines Spielballs aus sind die Bewegungsgesetze kaum konzipierbar. Einflussnahme auf die Welt und Veränderung ihrer politischen und ökonomischen Bedingungen sind daher für Brecht prioritäre Aufgaben des Theaters. Kein Theater der Identifikation, der großen Gefühle, keine Seelenreinigung, sondern das Zeigen, Aufzeigen und Erklären, durchschaubar machen von gesellschaftlichen Mechanismen und Strukturen, die immer als veränderbar darzustellen sind und mobilisierende Handlungsperspektiven aufzeigen. In diesem Sinne Bildung als Entwicklung von Meinungen, Standpunkten und Kenntnis gesellschaftlicher Verhältnisse. In seinen Schriften zum Theater hat Brecht eine aufschlussreiche Rede an dänische Arbeiterschauspieler aufgenommen, die den Laiendarstellern grundlegende Aufgaben ihrer Theaterproduktion einschärft. Eure Aufgabe, Schauspieler, ist es, Forscher zu sein und Lehrer in der Kunst der Behandlung der Menschen. Kennend ihre Natur und sie zeigend, lehrt ihr sie, sich zu behandeln. Ihr lehrt sie die große Kunst des Zusammenlebens. Als Themenkanon zur Erforschung des sozialen Miteinanders und einer Entwicklung von gesellschaftspolitischen Perspektiven nennt er eine markante Differenz zum klassischen Bildungsbegriff. Kampf um den Arbeitsplatz, süße und bittere Gespräche zwischen dem Mann und der Frau, Diskussionen über Bücher, Verzicht und Auflehnung, Versuch und Missgeschick werdet ihr darstellen dann als historische Vorgänge. Und historisch heißt bei Brecht immer veränderbar. Mit Brechts Zeilen, lesend eure Rollen, forschend bereit zu staunen, erfreut euch des Neuen, schämt euch des Alten, gehen wir über zur zweiten Bedeutung vom Beil im Kopf, die eine Intensivierung von Theaterwirkung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einleitet. Mit den Gräueln des Abwurfs der ersten Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 verstummen viele Schriftsteller. Hier in Deutschland sind zahlreiche Autoren der Überzeugung, dass es nach dem atomaren Inferno in Japan nicht mehr möglich ist, ein Gedicht zu schreiben. Nach der kulturellen Schockstarre der Restaurationszeit der 50er Jahre katapultiert der Vietnamkrieg, geführt vom Hauptalliierten der neuen Bundesrepublik, der USA, die Autoren in ein neues, kritisches und kreatives Potenzial. Zahlreiche Stücke setzen sich mit dem brutalen Vorgehen eines in Deutschland lange Zeit als Vorzeigedemokratie verehrten Landes auseinander. Das Theater reagiert mit verschiedenen Varianten des Dokumentations-, Informations-, Agitations- und physischen Theater als Ersatz für eine einseitige Presse- und Fernsehberichterstattung. Die Studentenbewegung der 60er Jahre verknüpft die Kritik am Pressemonopol des Springer-Konzerns mit einer Kritik an einer Hochschulausbildung, die den Anforderungen des technologischen Fortschritts nicht mehr gewachsen ist und revoltiert gegen Staat und Gesellschaft. Alternative Ausbildung an spontan von den Studierenden eingerichteten kritischen Unis, KU hießen sie damals, selbstbestimmte Lerninhalte, Abschaffung des Frontalunterrichts, Einrichtung von fächerübergreifenden Seminarthemen, insgesamt eine auf gesellschaftskritische Inhalte ausgerichtete Selbstausbildung steht im Vordergrund. Aneignung gesellschaftlicher Realität im Verfahren des Learning by Doing. Diese neuen Ansätze werden vom Theater aufgegriffen. In Kollektivinszenierungen ohne Regisseur erarbeiten Schauspielensembles ihre Stücke aus selbstbestimmten Spielplänen in eigener Verantwortung. Damit treten sie in einen Prozess der Selbstausbildung und verschieben die Akzente des Bildungsauftrags des kulturellen Mediums Theaters auf radikale Weise. Theater ist in dieser Zeit ein wirksames, kritisches Werkzeug, das die Defizite der freien Meinungsäußerung in der veröffentlichten Meinung kompensiert und allgemeine Informationen, Meinungsbildung innovativ und protestgeladen erweitert. Die Theater werden von traditionellen Bildungsvorstellungen, die zuallererst Geist, Herz und Seele beruhigen, harmonisieren und erquicken sollen, entrümpelt und stellen die Abbildung der aktuellen Welt, wie sie ist, ungeschminkt in den Vordergrund. Von diesem revoltierenden Schwung ist heute nicht mehr viel übrig geblieben und man reibt sich die Augen, wie es sein kann, dass die traditionellen Erwartungen heute wieder an Theater herangetragen werden, abzulesen beispielsweise an den Konflikten zwischen Theatermachern und Abonnentenzirkeln, Theaterkritikern und städtischen bzw. Kulturverwaltungen des Landes, die über die Aufstellung von Kulturbudgets und finanzielle Bezuschussung entscheiden. Wenn es heute um eine Funktion der Vermittlung allgemeiner Bildung im Theater geht, dann ist sie häufig restaurativ beeinflusst und soll, trotz ungewöhnlicher Ausnahmen mehr der gesellschaftlichen Tranquilisierung als ihrer Mobilisierung dienen. Vor diesem Hintergrund lässt sich Müllers Beil im Schädel-Metapher auch lesen als verzweifelter Versuch, Stur- und Betonköpfe zu öffnen für ein Theaterverständnis, das sich den Herausforderungen der Globalisierung, den neuen Kommunikations- und Freizeittechniken sowie der Umschichtung eines Wertekanons stellt, der verloren gegangen oder funktionslos geworden ist und neue gesellschaftliche Values zur Orientierung in einer Zeit zunehmender politischer, ökonomischer und sozialer Destabilisierung anbieten muss. Theater am Ende der Postmoderne eignet sich kaum als Antrieb zur Bildung oder Treibriemen von Ideen und Wertekonzeptionen aus dem Museum der Klassik. Wenn Schillers Überlegungen aus den Briefen zur ästhetischen Erziehung zuweilen auch Fingerzeige auf die Gegenwart zu enthalten scheinen, so ist der ständige Rückgriff und die Wiederholung auf die Anstrengungen der Klassiker mit Hilfe des Theaters den Menschen zu erziehen und im Sinne der Aufklärung zu verbessern, heute doch eher Ausdruck der Hilflosigkeit in einer Zeit der neuen Unübersichtlichkeit, wie Habermas es genannt hat, neue Entwürfe zu wagen und der Gegenwart anzupassen. Das Theater leidet gegenwärtig zunehmend auch unter einem ganz anderen Phänomen, das als Theatralisierung des Alltagslebens beschrieben werden kann, das in seinen Ereignissen sowohl der Politik als auch weltweit beunruhigenden Phänomenen wie Terrorismus, Rohstoffkriegen, Naturkatastrophen und so weiter und ihrer dokumentarischen wie fiktiven Auf- und Umarbeitung die Mittel des Theaters weit übersteigt. Aus diesem Grunde wächst die Tendenz bei Theaterautoren und Theatermachern, mit dem Ende des Theaters zu kokettieren. Heiner Müller hat dieses Spiel im Schauspiel schon sehr früh in der Hamlet-Maschine gespielt. Es heißt dort, ich war Hamlet, ich stand an der Küste und redete mit der Brandung, bla bla, im Rücken die Ruinen von Europa. Die Hähne sind geschlachtet, der Morgen findet nicht mehr statt. Something is rotten in this age of hope. Let's delve in earth and blow her at the moon. Bei allem geschichtsphilosophischen Pessimismus, der dem Denken Heiner Müllers eigen ist, sieht er dennoch einen Ausweg, der sich jedoch alles andere als auf die Ideale Griechenlands besinnt, als vielmehr auf die Energie, die aus dem Widerstand derjenigen abzuleiten wäre, die zu den zu kurz gekommenen und Habenichtsen dieser Welt zählen. Mit anarchistischem Drive gibt er am Schluss der Hamlet-Maschine kräftig Gas und kommt in der Rache- und Vernichtungsrede der Ophelia, stellvertretend für die Opfer dieser Welt, zu dem verstörenden Appell: Nieder mit dem Glück der Unterwerfung! Es lebe der Hass, die Verachtung, der Aufstand, der Tod. Und mit Anspielung auf Charles Manson und seine Mörder-Family, die in einem furchtbaren Blutbad im August 1969 Sharon Tate, Roman Polanskis Ehefrau, und andere brutal ermordet haben, beendet er das Stück: Wenn sie, die Verachtung, mit Fleischermessern durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wissen. Was kann vor dem Hintergrund dieses zugespitzten und provozierenden Abgesangs auf das Medium Theater, der mehr ein energischer Appell zur Entwicklung neuer Themen, Formen, Funktionen und Strategien von Theater als eine Beerdigung ist, Theater heute leisten? Die Antwort ist so kurz wie bündig: eine ganze Menge. Theater bleibt das Labor für Ideen und Handlungsexperimente, eine Werkstatt, in der Gesellschaftsmodelle, Personen und Handlungsmuster entworfen werden können, Vergangenheit bewältigt, Gegenwart kritisch beleuchtet und Zukunft entworfen werden kann. Alles ohne Verpflichtung, dass die Gedankengebäude und Entwürfe halten und in der Realität tatsächlich belastbar sind. Ein Experimentierfeld also ohne Grenzen, dass sich die Themen aus dem kollektiven Gedächtnis nutzbar macht, wie es die unbetretenen Territorien Utopias erobern kann. Eine einzigartige Gelegenheit, Versuchsanordnungen jeder Art zuzulassen und dem Publikum zur Diskussion vorzustellen, um den politisch-sozialen wie den kulturell-künstlerischen Diskurs zu beleben. Richten wir schließlich den Blick von der gesellschaftlichen Funktion des Theaters auf eine kleinere Einheit wie die Hochschulen in Deutschland. Dann fällt auf, dass eine Theatergruppe fast eine Standardeinrichtung ist. An der HTWG Konstanz mag dieses Lehrangebot im Studium Generale nicht jedem sofort plausibel erscheinen, handelt es sich doch um eine Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, was in diesem Zusammenhang gern vergessen wird. So immerhin eine zuweilen geäußerte Meinung, die ein weiteres Beil im Kopf symbolisiert. Aber gerade wegen der starken Ausrichtung auf Technik und Wirtschaft im Fachstudium erschien es der damaligen Hochschulleitung Mitte der 90er Jahre angebracht, musische Talente zu fördern und sie nach Möglichkeit praxisorientiert in das Studium einfließen zu lassen. Außerdem, und auch das weiß man nur, wenn der Blick über den Tellerrand etwas hinausreicht, der aus dem Griechischen stammende Begriff Techne, Technik, bedeutet letztlich Fähigkeit, Kunstfertigkeit, Handwerk und machte lange Zeit keine Unterscheidung zwischen Technik und Kunst. Auf diese Weise zusätzlich legitimiert, werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Möglichkeiten, die fachwissenschaftliche Qualifikation, Ausbildung an dieser Hochschule, um Kenntnisse aus dem interdisziplinären Arbeitsfeld Theater zu ergänzen und zu erweitern. Möglich ist so manches, wenn der Versuch unternommen wird, möglichst das Unmögliche möglich zu machen. Gelingen kann dies, wenn das Prinzip Herausforderung neue Ziele steckt, die über die bisher bekannten Fähigkeiten hinausgreifen. Dieser Anspruch der Eventproduktion an ihre Teilnehmerinnen wird begleitet von 4 Botschaften, die den Studierenden die Mitwirkung erleichtern, Risikobereitschaft fördern, Hemmschwellen abbauen und auf zunächst wenig beachtete Zusammenhänge orientieren. In jedem Menschen steckt ein Künstler. Joseph Beuys. Alle Künste tragen bei zur größten aller Künste der Lebenskunst. Bertolt Brecht. Auch wenn wir Wissenschaft treiben, betreiben wir eine Form von Kunst. Philosoph Paul Feyerabend. Ich weiß nicht, wie ein Management der menschlichen Fantasie aussehen könnte, aber ich weiß, dass die Fantasie die Hauptquelle für einen Wertzuwachs in der Ökonomie ist. Tom Peters. Fantasie, Kreativität, Kulturwissen, künstlerische Gestaltungsfreiheit, damit sind die wichtigsten Begriffe für die Aufgaben der fächerübergreifenden Eventproduktion genannt. Es geht darum, die im fachwissenschaftlichen Studium wenig geforderten musischen Talente zu wecken, zu fördern und das kreative Potenzial weiterzuentwickeln. Nicht als Selbstzweck oder additives Element, sondern als gezielte Ergänzung zum technisch-wissenschaftlich ausgerichteten Fachstudium. Um Fragestellungen anzuregen, die auch Blickwinkel abseits der wissenschaftlichen Ratio erlauben, und künstlerische, logikentfernte Kontexte einbeziehen. Um auf diese Weise für die wachsenden Anforderungen des Studiums zusätzliche Ideen und Impulse, Anregungen und Erfahrungen zu gewinnen. Dieser Ansatz bezieht literarische, philosophische, soziologische und psychologische Texte ein, deren Inhalt in theoretischen Diskussionen und praktischen Improvisationsübungen oder szenischen Darstellungen zu einer vertieften Auseinandersetzung einlädt. Diese in einen kulturellen Kontext eingebettete Kombination von Theorie und Praxis entwickelt künstlerische Komplementärfarben zum fachwissenschaftlichen Studium. Was verbirgt sich nun hinter dem Begriff Eventproduktion, der die seit 1993 verwendete Bezeichnung Theaterprojekt der FH Konstanz 1997 abgelöst hat? Was können die Studierenden erwarten? Kurz, was soll das ganze Theater? Allgemeine Genesung und Gesundung enthält dieses interdisziplinäre Angebot im Studium Generale ebenso wenig wie Rausch und Raserei. Auf dem Programm steht vielmehr in jedem Semester in Ergänzung oder als Kontrastprogramm zum fachwissenschaftlichen Studium die Erarbeitung eines Theater- und/oder Videoprojekts für Studierende aller Fachrichtungen. Ob Szenencollage, Theatertext, Revue, Performance oder Lesung, experimentell und unkonventionell in der Form, inhaltlich anregend und unterhaltend. Mit einer Portion Provokation, die die Diskussion beflügelt. Kreativ, um adäquate Theaterformen entwickeln und möglichst viele Talente und Potenziale der Mitwirkenden nutzen zu können. Innovativ, wie es sich für eine moderne Hochschule gehört, und immer auf der Suche nach den nicht ganz alltäglichen Ideen. Im Mittelpunkt stehen neben literarischen Theatertexten die Themen Management, Wirtschaft und Wissenschaft. Mit allen Mitteln, die sich für szenische Aktionen eignen. Musik, Tanz, Video, Lichttechnik, Multimedia, aber auch Artistik und American Football, Fechten und Feuerschlucken, Climbing und Karate, Tauchen, Einradfahren, Jonglieren und was die Studierenden noch im Rucksack ihrer Interessen und Fähigkeiten mitbringen. Konstanzer Künstler und internationale Gäste aus Brasilien, China, Thailand, Indonesien und Spanien erweitern gelegentlich den künstlerischen Input und vermitteln einen wertvollen Zugang zu fremden Kunstformen und Kulturen. Als besonderes Ereignis ist der Theaterworkshop des brasilianisch-amerikanischen Regisseurs Gerald Thomas, Rio de Janeiro, New York, in lebhafter Erinnerung. Die Eventproduktion ist bemüht, das regionale und internationale Netzwerk für Begegnungen mit professionellen Künstlern und anderen Kulturen stets zu erweitern. Gegenwärtig wird ein Austausch von Theaterproduktionen, der Eventproduktion und der Theaterabteilung der Universität Nanjing vorbereitet, eine Kooperation, wie sie mit der Theatergruppe der Universität Santiago de Compostela in Spanien bereits seit 5 Jahren besteht. Ein Schwerpunkt des Lehrangebots der Eventproduktion ist die Schulung des körpersprachlichen Bewusstseins in unterschiedlichen situativen Kontexten mit den jeweils erforderlichen sozialen Rollenprofilen. Eine Zielsetzung, die im Zeichen der Selbstpräsentation sowohl in der Hochschule als auch im Berufsleben wachsende Bedeutung erfährt. Das improvisatorische und szenische Spiel bietet den Studierenden die Möglichkeit, überzeugend und natürlich, locker und souverän aufzutreten, nicht nach den Regeln äußerlicher Körperdressur und aufgesetzter Gebärdensprache, die der steigende Individualitätsdruck zuweilen nahelegt, sondern individuell und authentisch das Vokabular der eigenen Körperbewegungen erweiternd. Ausgangspunkt für den korporalen Entwicklungsprozess vom Nobody zum Somebody sind die originären Fähigkeiten jedes Einzelnen, die im freien oder inszenierten Rollenspiel entwickelt, korrigiert und gezielt ergänzt werden. Dazu gehören unter anderem Übungen zur Körpertechnik, Stimm- und Atemtechnik, Gestik, Rhythmik und Bewegungstechnik. Diese Entdeckungsreise mit und an dem eigenen Körper erfordert zunächst ein spielerisch-kreatives Training, um sich selbst ausprobieren und im freien Spiel des körperlichen Ausdrucksvermögens verlernen zu können, was sich in der Kindheit und Jugend möglicherweise an Bewegungsmustern der gestischen Kommunikation störend eingeprägt haben könnte. Theaterspiel an einer Hochschule verfügt außerdem über zahlreiche Möglichkeiten, thematisch inhaltlich den fachwissenschaftlichen Unterricht zu begleiten und zu ergänzen. Shakespeares Königsdramen stehen längst nicht nur für das Abonnentenpublikum auf dem Theaterspielplan, sondern gehören inzwischen zu den Trainingsspielen und Coaching-Einheiten in den Chefetagen großer Unternehmen. Denn der Mann aus Stratford-on-Avon präsentiert alle denkbaren Typen von Leadern, Consultants, Klienten und Unterdrückten. Charakteristische Verhaltensweisen dieser Figuren können aufschlussreiche Einsichten in Aktionen und Reaktionen von Menschen und Unternehmen vermitteln. In Macbeth Sleeper Company 2001 hat sich die Eventproduktion beispielsweise intensiv mit dem Kosmos der von Shakespeare auf die Bühne gesetzten Machtspiele und Strategien auseinandergesetzt. Wie zutreffend die These vom Insider kommen von außen sein kann, zeigt die Feldforschung des Schweizer Schriftstellers Urs Widmer, der in seinem Theaterstück Top Docs die Situation von Managern im freien Fall distanziert und pointiert thematisiert hat. Es versteht sich von selbst, dass die Eventproduktion sich dieses Stoffes intensiv angenommen hat. In Verbindung mit Richard Wagners Text zur Oper Rheingold entstand die Szenencollage Tabula Rasa 1998, die zwei unterschiedliche Versuche menschlichen Glücksstrebens und Scheiterns problematisiert hat. Das Themenfeld Veränderungen im Management wurde in den letzten Jahren fortgesetzt mit Groundings von Christoph Marthaler, einem Stück über den Niedergang der Swissair und den beiden Stücken von Katharina Münk und Morgen bringe ich ihn um, beziehungsweise Höhenflüge und Höllenfahrten, das war 2008 und 2009, Texte, die das Innenleben der Chefsekretariate in großen Unternehmen detailinformativ und komödiantisch unterhaltend ausleuchten. Unter einem aktuellen ökonomischen Aspekt wurde Georg Büchners Lustspiel Leons und Lena szenisch erarbeitet unter dem Motto Leben ohne Arbeit. Als Beitrag zum Schillerjahr ergriff die Eventproduktion mit Schiller Reloaded, Die Räuber 2005, Themen wie Gesellschaftsflucht und Bandenbildung auf und löste mit einer modernen und turbulenten Inszenierung ein ungewöhnliches Publikumsinteresse aus. Das Bemühen der Eventproduktion, thematisch Anknüpfungspunkte zum Fachstudium herzustellen, lässt sich auch an den Produktionen Far Familiar Shores 2004 und Password Paradise 2008 ablesen, die sich mit der Erforschung der indonesischen Kulturwelt in den 30er Jahren beschäftigt haben. Hier kreuzen sich interkulturelles und ethnografisches Interesse, Projektmanagement und bilaterale Teamarbeit. Mit der eher einem ausgeprägt modernen Ansatz von Theater zuzurechnenden Szenencollage Leben Gundlings, Friedrich von Preußen, Lessings Schlaf, Traum, Schrei 2009 von Heiner Müller wurde ein politisch-historisches Thema aufgegriffen. Für Darsteller und Zuschauer eine neue Theatererfahrung, vergleichbar der Inszenierung der Hamlet-Maschine 2007, die an 5 verschiedenen Locations innerhalb der HTWG aufgeführt wurde. Mit Schussfahrt, Traum, Trance, Terror, Tod, einer Szenencollage über die Studentenbewegung der 60er Jahre und den Terror der RAF, wurde 2009 zum ersten Mal ein explizit politischer Stoff aufgegriffen, verbunden mit 2 Diskussionsrunden von ehemaligen Aktivisten und einem Ex-Terroristen, der 20 Jahre im Gefängnis saß. Ergänzt durch eine Filmreihe und Lesungen. Alles im Rahmen des von der Stadt Konstanz veranstalteten Jahres der Wissenschaft. Das enorme Interesse an diesem 68er-Projekt hat gezeigt, dass Themen dieser Art an einer technisch und wirtschaftlich geprägten Hochschule keineswegs Außenseiterthemen sein müssen. Weltweit unterwegs, so betitelte eine Zeitung die zahlreichen Auslandsgastspiele der EP, der Eventproduktion, und auch das gehört zum Bildungsangebot im Rahmen der Eventproduktion. Mit der Einladung zum Jubiläum 30 Jahre mit Zukunft, deutsch-chinesische diplomatische Beziehungen, luden die Deutsche Botschaft und die Deutsche Handelskammer in Peking die Eventproduktion 2002 bereits mit der szenischen Biografie Mission Possible über den Konstanzer Wissenschaftler und Astronomen Johannes Schreck zu Gastspielen nach Peking und Qingdao ein. Es folgte 2003 die deutsch-spanische Koproduktion Playback Odysseus mit Aufführungen in Konstanz, Santiago de Compostela und auf dem Proforma Festival in Feldkirch, Österreich. Nach Präsentationen in Spanien und in Konstanz wurde mit Unterstützung des DAAD, Europäischer Dialog mit dem Islam, des Goethe-Instituts Jakarta und der Universitas Negeri Yogyakarta 2004 die szenische Künstlerbiografie Far Familiar Shores, ich hatte schon darauf hingewiesen, über den Maler, Musiker und Anthropologen Walter Spies in Ubud, Yogyakarta und Bandung gezeigt. Auf Einladung der Bundesregierung präsentierte die Eventproduktion 2007 die Business-Revue Success Stories Baden-Württemberg bei den Deutschlandwochen in China in der ehemaligen chinesischen Hauptstadt Nanjing vor 10.000 Zuschauern auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Für die beteiligten Studierenden der HTWG ein unvergessliches Ereignis. Die Komödie Bachelors of Hearts wurde zum internationalen Festival in Minsk, Weißrussland, eingeladen und mit 2 Preisen ausgezeichnet. Bei der Folgeeinladung 2009 wählte die Eventproduktion ein Kontrastangebot und präsentierte im diktatorischen System des Präsidenten Lukaschenko das 68er-Stück Schussfahrt in deutscher, englischer und russischer Sprache unter dem Titel Fatal Error. Großes Interesse beim studentischen Publikum, eisiges Schweigen bei der Jury. Im April 2010, Professor Friedrich hat schon darauf hingewiesen, konnten die Studierenden der HTWG Fatal Error auf dem Internationalen Theaterfestival in Montreal in Kanada zeigen und waren so erfolgreich, dass sie gleich eine Einladung für 2011 mitnehmen konnten. Diese Kanada-Version wurde auf Deutsch, Englisch und Französisch präsentiert und Anfang Mai in der HTWG erneut aufgeführt. Zurzeit erarbeitet die Eventproduktion ein Stück zu aktuellen Krisen und Ausnahmezuständen und widmet sich dem verbreiteten Gefühl um sich greifender gesellschaftlicher Verunsicherung. Titel Raw War, roher Krieg. Lassen Sie mich eine abschließende Bemerkung machen. Ein Aspekt von besonderer Bedeutung ist bei den Aktivitäten der Eventproduktion die Mitwirkung der Studierenden an der Außendarstellung ihrer eigenen Hochschule sowie die verantwortungsvolle Botschafterfunktion bei Gastspielen im In- und Ausland. Bei diesem Veranstaltungsrepertoire der Eventproduktion beteiligen sich die Studierenden nicht unbedingt an der faustischen Suche, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber sie erhalten bei der Entwicklung und Realisierung dieser Projekte praktische Gelegenheit in den Arbeitsbereichen Schauspiel, Organisation, Produktion, Licht, Tontechnik, Multimedia und Grafikdesign zusätzlich praxisrelevante Erfahrungen für das Studium und für den Beruf zu sammeln. Dazu gehören bei diesem von der Gruppenarbeit bestimmten Lehrangebot die Förderung emotionaler Intelligenz, von Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögen, Kommunikation und Kooperation, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit, Time- und Konfliktmanagement, von Sozial- und Methodenkompetenz. Die internationalen Kontakte und Kooperationen vermitteln neben den unterschiedlichen theaterästhetischen Grammatiken reales Kulturwissen und erweitern im Dialog der Kulturen die Kenntnisse von Interkulturalität und Fremdsprachenanwendung. Dieses Spektrum von Angebot und Leistung der Eventproduktion beschrieb nach 4 Projektteilnahmen der Alfred-Wachtel-Preisträger Gerhard Schäfer, BWL, als einzigartige Praxiserfahrung, die interdisziplinäre und interkulturelle Kompetenz sinnlich konkret erfahrbar und erlebbar macht. Bildung im besten und umfassenden Sinn, wie er sagt. Ergänzende und weiterentwickelnde Angebote und Aufgaben zum Fachstudium ergeben sich zahlreiche, wenn Theaterspiel an einer Hochschule zum Lehrplan zählt. Thematisch und organisatorisch, sprachlich und körpersprachlich sich selbst findend und sich selbst bewusst werdend. In einem permanenten Lernprozess, der ein Szenario, wie Brecht es zur Abschreckung entwirft, vermeidet. Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen. Daraus entnehme ich, ihr seid Millionäre. Eure Zukunft ist gesichert, sie liegt vor euch im Licht. Eure Eltern haben dafür gesorgt, dass eure Füße an keinen Stein stoßen. Da musst du nichts lernen. So wie du bist, kannst du bleiben. Sie haben nachgelesen bei denen, welche die Wahrheiten wissen, die für alle Zeiten Gültigkeit haben und die Rezepte, die immer helfen. Wo so viele für dich sind, brauchst du keinen Finger zu rühren. Freilich, wenn es anders wäre, müsstest du lernen. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank Ihnen, Herr Dressel, für das Einblick schaffen in so manches, was lernenswert ist. Ja, Sie haben eine Menge erfahren, vielleicht haben Sie Fragen, vielleicht wollen Sie was anmerken, was diskutieren, verwerfen, umstürzen.
Richtig, Umsturz ist gut.
Ja, stürzen wir den mal um.
Ja.
Ja, wollen Sie was beisteuern diese Diskussion, oder sollen wir wieder das bewährte Ping-Pong-Spiel spielen, damit sie sich etwas aufwärmen können und erfreuen an unseren Improvisationen, um dann zuschlagen zu können mit ihren steilen Thesen. Ich wage mal eine steile These. Also nach dem, was Sie hier geschildert haben, ist es nicht in jedem Detail bekannt, was Sie hier machen, aber einiges natürlich schon, muss ich Ihnen einmal mehr größten Respekt zollen für das, was Sie hier leisten. Sie sagten, Sie leisten einen Beitrag zur Außendarstellung der Hochschule. Ganz böse, ist das realistisch? Also nicht, dass Sie es tun, sondern ist diese Außendarstellung realistisch? Entwerfen Sie nicht ein Bild von dieser Hochschule mit diesen Leistungen, die außer mit der Eventproduktion der Hochschule gar nichts zu tun haben?
Böse? Ja, das ist natürlich gemein, dass Sie jetzt gleich den Finger in die Wunde legen. Es ist so, wenn die Studierenden in der Eventproduktion beispielsweise im Ausland sind, dann wird natürlich angenommen, dass es an dieser Hochschule so etwas wie ein Theaterdepartment gäbe. Und der Tobias Suppan weiß das aus eigener Erfahrung. Die Überraschung ist dann immer ganz groß, wenn man sagt, nee, das machen wir so ganz nebenbei und unter relativ schwierigen Umständen. Aber in der Hauptsache geht es an dieser Hochschule eben um diese drei genannten Säulen. Wir bemühen uns natürlich gerade, wenn wir im Ausland sind, dann auch entsprechende Informationen zum Fachstudium mitzunehmen. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist dann die Eventproduktion so eine Art kleines Vehikel, auf dem dann die anderen Lehrangebote dieser Hochschule befördert werden. Das tun wir gerne, weil jedenfalls ich mir völlig im Klaren bin darüber, dass das, was ich hier treibe, etwas Nebensächliches ist. Das muss man ganz realistisch so sehen. Und deshalb ja auch im Studium Generale angeboten wird. Und man soll sich hüten, dann also übermütig zu werden und zu sagen, wir leisten hier dasselbe, was weiß ich, BWL, Informatik oder also, so.
Das ist, falls es so ankam bei Ihnen, sowas gar nicht gemeint. Wir könnten uns jetzt gerne darüber streiten, was denn die Nebensächlichkeiten des Lebens sind und was die Hauptsache. Aber lassen wir das mal. Sie sind noch nicht warm, gut, machen wir weiter.
Erwärmen wir. Ein bisschen spitzer formulieren.
Ja, ich bemühe mich ja schon. Bitte? Ich soll jetzt mal so ein bisschen zeigen, dass ich hier spitze Fragen formulieren kann. Nochmals, ich finde es ja sehr beeindruckend und denke, das vermutet man nicht bei einer Fachhochschule mit so vergleichsweise wenig Studenten und solch einer Ausrichtung, würden Sie im Ausland so auftreten und sagen, wir kommen von der Universität Tübingen oder der Uni Heidelberg oder etwas in der Liga, dann wird man sich nicht so sehr die Augen reiben, sondern würde denken, ja, das passt da schon ganz gut hin, nehme ich mal an. Also da sind Sie sozusagen auf einem Niveau konkurrenzfähig, das eher die Hochschule adelt.
Schön. Ich will jetzt mal umgekehrt noch einen Vorteil benennen, der hier die Arbeit auf eine Weise leichter macht, die vielleicht verwundert. Ich sage an jedem Anfang eines Semesters, dass keine Voraussetzungen erwartet werden. Und manchmal sage ich dann, je nachdem wie die Stimmung gerade so ist in dem Auditorium, sage ich dann auch, dass es vielleicht sogar besser ist, wenn man keine Vorerfahrungen hat. Das heißt, man hat mit Studenten zu tun, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben, die eigentlich auch nicht wissen, wie man sich sprachlich äußert, wie man sich körpersprachlich äußert und. Das heißt, die Neugier derjenigen, die da keine Erfahrung haben, ist in der Regel größer als bei denjenigen, die schon Erfahrung haben, weil die dann oft sagen, ach, weiß ich doch, was erzählt der denn da? Es ist dasselbe wie im Profitheater, da kommt ein Regisseur, macht eine Gastinszenierung und stößt also da so auf die Säulenheiligen eines Theaters. Und die erste Reaktion ist dann, das gehört ganz einfach zum Behauptungswillen eines Künstlers, dem Regisseur zu signalisieren, wisst ihr, was du da erzählst, das ist sowas von, ne, weiß ich doch alles schon. So, dann lässt man diesen Regisseur in der Regel ein bisschen abperlen bis der dann so die ersten Kniefälle machen muss oder ganz harte Linie durchzieht und zum Intendanten geht und sagt, X und Y brauche ich in dieser Besetzung nicht. Das sind alles Dinge, die hier nicht passieren. Das heißt, man stößt auf eine große Neugier, in der Regel auch auf einen großen Willen, etwas zu lernen. Und mit diesem Willen und dieser Neugier lässt sich natürlich vieles bewegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber als jener Student da das erste Mal dazu kam, ja, wusste man auch nicht so recht, ob das jemals was werden wird. Und wenn man ihn oder andere dann ein wenig anleitet und auch provoziert, dann kommen plötzlich Dinge zum Vorschein, wo man sich also nur noch die Augen reibt und sagt, ist denn das überhaupt möglich? Gibt es denn sowas? Und dann merken die Studierenden, dass sie eine gewisse Unterstützung, auch Freiheit haben, in dem etwas anzubieten. Und so war das bei Ihnen beispielsweise, das spielt dann eigentlich ein Stück von selbst. Also solche Sachen sind natürlich höchst erfreulich, machen wahnsinnig viel Spaß, geben Wind unter die Flügel. Ich will allerdings nicht verschweigen, dass es auch Leute gibt, die da eher sehr beharrlich sind und sich im Arbeitstempo schwer gewöhnen, weil wir müssen alles sehr, sehr schnell machen, weil wenig Zeit zur Verfügung steht. Das ist das ganz große Handicap hier, vor allen Dingen seit Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge, ist das Zeitfenster für die Studierenden kleiner geworden und das erfordert wesentlich mehr Time-Management heute, als es noch vor drei, vier Jahren der Fall ist. Da gab es Studierende, die haben gesagt, mir macht das jetzt so einen Spaß, ich hänge da einfach mal ein Semester so dran und die haben dann weiter nichts gemacht. Heute völlig undenkbar. Umso mehr, glaube ich, ist dann anzuerkennen, das, was die Studenten auch unter diesen zeitlichen Bedingungen und unter dem Studierendendruck leisten. Jetzt haben Sie sich inzwischen wahrscheinlich wieder eine Frage überlegt.
Ja, also die habe ich schon die ganze Zeit und ich mache jetzt auch gern weiter und guck mal, ob ich noch ein bisschen blutdrucksteigernde Wirkungen habe.
Na, dann mal los.
Also,
Sie haben Delling und Netzer.
Genau. Ist nur die Frage, wer von uns die langen Pässe spielte.
Wer den größten Unterkiefer hat.
Ja, oder das schütterere Haar.
Richtig.
Das wäre auch noch ein Kriterium. Ja. Aber wollen wir mal nicht in die körperlichen defizitären Bereiche vorstoßen. Sie haben Argumente gebracht dafür, warum solch ein Wirken an solch einer Hochschule sinnvoll ist. Sie haben gesagt, was einem das auch über das hinausbringt, was man dann direkt tut, dass es sozusagen Nutzanwendung in irgendeiner Form durchaus auch verspricht. Dass es zum Beispiel einem helfen kann, in einem Beruf anders aufzutreten. Also nochmal der Versuch, ein bisschen Sie zu kitzeln. Ist diese Argumentation, ich weiß, warum Sie sie bringen müssen, ja, ist mir völlig klar, aber ist diese Argumentation nicht schon Ausdruck des Defekts, unter dem wir leiden? Ja. Ist das nicht schon ein Hinweis darauf, dass wir eigentlich alles nur noch dadurch in solchen öffentlichen Einrichtungen überhaupt noch auf den Weg bringen können, dass wir uns dem ökonomischen Diskurs beugen, dass wir alles immer wieder als nutzbringend, als für den Beruf verwendbar und ökonomisch gerechtfertigt darstellen. Gibt es nicht vielleicht andere Rechtfertigungen, die viel wichtiger wären?
Ich würde sagen, wenn wir hier...
Also Defekt war die erste.
Ja. Wenn wir hier nicht am Rheinufer, sondern auf dem Giesberg wären, dann würde die Antwort positiv ausfallen können. Das heißt, dann könnte man auch mal dem Humboldtschen Bildungsideal entsprechend etwas ganz frei und losgelöst von irgendwelchen Funktionen, Zweckbestimmungen und Nutzungsüberlegungen machen.
Also an der Uni.
Ganz einfach, weil etwas mehr Zeit dort ist und weil es auch dort über die Studienangebote eine Vorinformation gibt, beispielsweise zur Literatur. Zur Literatur- und Kunstgeschichte. Das wird bei uns nicht angeboten, das ist bedauerlich, aber es ist wahrscheinlich im Curriculum kaum unterzubringen. Wir, glaube ich, würden uns keinen Gefallen tun, wenn wir jetzt uns irgendwie so auf einen oder an einen freischwebenden Ballon hängen würden und sagten, wir machen jetzt mal etwas, das mit der Hochschule und ihren Studienangeboten gar nichts zu tun hat. Ich glaube, da muss man auch...
Ist da nicht der Defekt?
Ja, dann müssen Sie mich nicht fragen. Dann müssen Sie zum Kultusminister gehen oder zum
Minister. Ich dachte, jetzt sind Sie mal da, dann rede ich mal mit Ihnen darüber.
Ja, aber mein Ehrgeiz in Richtung Politik ist nicht so groß, als dass ich mich jetzt um diesen Job bewerben würde. Nö, ich glaube, da muss man also die Realitäten sehen und muss schauen, was kann man daraus machen. Wünschenswert fände ich es auch. Aber ich glaube, an einer Hochschule dieses Typs ist das kaum machbar. Wenn es denn einzurichten wäre, dann sind Ihre Möglichkeiten besser als meine, weil ich nicht zum professoralen Bestand dieser Hochschule gehöre. Und ich kann das dem Präsidium vorschlagen, die werden sich das auch geduldig anhören. Werden
sehen
auch
Sie,
freundlich
da
lächeln.
Erreichen Sie schon mehr als ich.
freundlich lächeln, werden sagen, das besprechen wir dann nach 5 Jahren nochmal. Nicht? Also das war also genau
sowas verspricht man eben.
Dieselbe Diskussion, als es darum ging, wird ein Gebäude gebaut auf dem Campus, das sozusagen zentralen Eingangscharakter hat. Das sollte mal da stehen, wo jetzt die Fahrräder, dieser dieses Fahrraddepot ist. Ne? Das war mal geplant vor 2 Jahren, glaube ich. Und da gab es mal die Überlegung, diesen Raum multifunktional einzurichten. Das heißt, sowohl für die Jazzband als auch für Theater, wichtig, Architekten und Kardeler, Ausstellungen beispielsweise. Und wie gesagt, als ein prinzipiell erkennbares Eingangsportal zu dieser Hochschule. Wenn man so auf den Campus kommt, weiß man ja nicht, wo vorne und hinten ist. Und das war mal angedacht worden, dass man das vielleicht ändern könnte. Aber dann, glaube ich, gab es da finanzielle Schwierigkeiten und dann ist diese Idee leider wieder zu den Akten geworfen worden. Also letzten Endes bedeutet das für uns, dass wir also in diesen komischen Hallen da drüben im Foyer F mit einer katastrophalen Akustik spielen. Aber was soll man machen? Man muss das Beste draus machen aus dem, was man nicht hat. Wenn du keine Chance hast, ergreife sie.
Tja. Ja, wenn ich die
also,
Chance
da bin ich wahrscheinlich realistischer als Sie, obwohl ich Sie voll unterstützen würde, wenn Sie irgendwo eine Nische fänden, die es erlaubte, dass man etwas völlig Freischwebendes mal machte, was mit dem Lehrangebot der Hochschule nichts, aber auch gar nichts zu tun hätte.
Ja, schön, dass ich Ihrer Unterstützung gewiss bin. Ich fühle mich geehrt und geadelt. Ja, bitte.
Gibt es auch andere Hochschulen in Deutschland?
Ja, selbstverständlich. Also
nicht Universitäten?
Ach so, Sie meinen Fachhochschulen?
Ja, Fachhochschulen.
Also von dem Typ Fachhochschule.
Von so einem gleichen Typ wie
Sie? Eher selten.
Was heißt selten?
Ich glaube, hier in Baden-Württemberg sind wir entweder die einzige oder es gibt noch eine weitere Hochschule, die sowas macht. Also da ist die Hochschulleitung 1996 wirklich einen sehr, sehr wagemutigen Schritt gegangen. Das lag daran, dass es einen Rektor gab, der sehr...
Jetzt hätten Sie stoppen können.
Nee, jetzt sage ich auch
nach Rektor hätten Sie Punkt machen können.
Nee,
es lag daran, dass es einen Rektor weiter, gab, das wäre auch schon...
Wo dieser Rektor gesagt hat, eben gerade weil das Studium so rigide ausgerichtet ist auf diese 3 Säulen, lange Zeit waren es ja also nur die 2, halte ich, Harder, es für nötig, dass wir ein alternatives Angebot haben, wo Informationen und vor allen Dingen Fragestellungen entwickelt werden, die mit dem Fachstudium gar nichts zu tun haben. Und das war der Startpunkt. Man muss oder man kann diese Entscheidung wirklich nur sehr, sehr respektieren und loben, weil die Hochschulleitung konnte damals nicht wissen, was daraus wird. Also ich wusste es schon, aber die Hochschulleitung konnte das nicht ahnen. Die wussten, dass ich da aus dem Metier komme und verschiedene Sachen gemacht habe, aber die konnten ja nicht wissen, dass das hier funktioniert. Also insofern war das schon sehr, sehr mutig.
War 96?
Ja, 96.
Ja, bitte.
Wie sieht es denn mit den Talenten aus, denn spielen wollen und spielen können, ist zweierlei.
Wissen Sie, die Frage, spielen können, stellen wir uns hier nicht. Sondern im Vordergrund steht erstmal das Engagement. Und eine alte Erfahrung ist, wenn Sie, das ist wie beim Fußballspielen auch, wenn der Trainer einem Spieler, der auf Anhieb vielleicht nicht so talentiert aussieht, das Vertrauen gibt und sagt, ich traue dir zu, dass du das und das machen kannst, dann werden plötzlich Kräfte und Energien wach, die sonst unter kritischer Beurteilung, das war nicht gut, das war so, nie rauskommen würden. Das heißt, ich versuche es überwiegend erstmal über die Motivation. Wenn wir dann allerdings in einem Stadium sind, wo die szenischen Strukturen stehen, dann erwarte ich allerdings auch, dass man sich daran hält, was man vereinbart hat und dass man das jetzt Schritt für Schritt verbessert. Also es ist gut daran zu erkennen, dass Studenten in den ersten 3 Wochen, wo wir so eine Art Workshop immer machen, mit vielen Übungen, die manchmal also auch so ein bisschen Kindergeburtstagscharakter haben, wo es ganz einfach darum geht, einen Gruppenspirit herzustellen, dass nach diesen 3 Wochen dann einige Studenten kommen und sagen, oh Mann, vorher hat das so einen Spaß gemacht und jetzt ist es alles so ernst. Das heißt, da gibt es so einen regelrechten Sprung ins ernste Leben und das fällt nicht allen leicht. Aber wenn man dann die ersten Erfolge sieht, dass es in der szenischen Anlage, wie man das jetzt hergestellt hat, dass es zu funktionieren beginnt und dass die anderen sich so peu à peu einfügen in dieses ganze verästelte Geflecht, dann ergibt sich eine neue Motivation und ein neuer Schwung, der wirklich über alles hinausgeht, was letzten Endes mit Talent zu tun hat. Wenn dann noch regelrechte Talente dabei sind, sind die natürlich dann die Lokomotive. Nicht? Daran erfreuen sich dann auch wieder die anderen und sagen sich, wieso kann der, das müsste ich eigentlich auch können. Und ich unterstütze ihn dabei, das ist klar. Aber ich will nicht verschweigen, dass es dann auch manchmal sehr schwierige Fälle gibt. Also vor 2 oder 3 Jahren hatte ich eine Studentin dabei, die keinen Satz, auch wenn er nur aus Subjekt, Prädikat und Objekt bestand, zu Ende und durchgehend sprechen konnte. Dazwischen waren mindestens 3, 4 Äs. Und auch die Konzentrationsfähigkeit war sehr, sehr knapp bemessen. Also es ging über 5 Sekunden und dann war schon wieder irgendwas anderes. Das war harte Arbeit. Aber wir haben uns beide gesagt, das ist jetzt eine Herausforderung für Sie, die Studentin, wie für mich. Wir haben uns durchgebissen und die hat nachher in einem Hörsaal, der eingerichtet war, so als Hörsaalszene, und sie als Professorin hat eine Vorlesung gehalten über Maschinenbau. Wir haben zwar unterstützt, indem in der ersten Reihe ein paar Darsteller saßen, mit Text in der Hand, für den Fall das, aber sie hat sich bewundernswert durchgebissen und nach der Premiere kamen die Eltern zu mir und sagten, ist das unsere Tochter? Und wenn Sie heute mit der jungen Frau sprechen, hat die ein ganz anderes Auftreten. Also ich will damit nicht sagen, dass wir Wunderheilungen vornehmen, sondern dass ich der festen Überzeugung bin, dass es zunächst mal nicht auf das Talent abkommt, sondern dass es darauf ankommt, eine Plattform, ein Terrain zu entwickeln, auf dem sich diejenigen, die von der ganzen Geschichte erstmal nichts wissen, wohlfühlen können, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber zunächst mal keine Angst haben. Und über die Zeit, dass dann ein gewisses Wohlgefühl kommt und die Freude darauf auch, es sich und anderen zu zeigen, dass man einen Schritt machen kann. Also dieses Gefühl, ich komme an meine Grenzen und möglicherweise über meine Grenzen hinaus, das ist, glaube ich, die stärkste Motivation, die wir zunächst mal haben. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn da ein paar Ausnahmeerscheinungen sind, weil die sozusagen dann Lokomotivcharakter haben oder Korsettstangencharakter, wie Sie wollen.
Wir sind über die Grenzen unserer Zeit hinausgekommen. Der Hausmeister möchte nach Hause. Der Referent hat Durst. Ich danke nochmals. Danke Ihnen. Und hoffe Sie dann zur letzten Runde nächste Woche nochmal wiederzusehen. Dann dürfen Sie sich mit meiner Wenigkeit rumschlagen und wir schauen uns an, was es für Exerzitien gibt, um Geist, Seele, Herz ein ganz klein wenig zu formen. Schönen Abend.